Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Iran kündigt Raketenversuche an und will gleichzeitig verhandeln. Wie geht das zusammen? Dann 10 Jahre Euro, das wird ein leises Jubiläum.
Ich meine, wenn man in einer Ehekrise steht, feiert man vielleicht auch nicht den Hochzeitstag, so wie man das eigentlich machen möchte.
Sagt uns Ottmar Issing, der ehemalige Chefökonom der Europäischen Zentralbank. Und schließlich Begegnung mit einem Empörten.
Mein Büchlein spricht von Empörung, aber auf keine Weise für eine Revolution. Nicht wahr? Das französische Indigné hat etwas mit der Würde zu tun. Wir müssen unsere Würde bestätigen und unsere Würde kann nur eine Würde des Friedens sein.
Das große Echo-Gespräch mit Stefan Essel, der Protestbewegten in der halben Welt das Skript geliefert hat. Echo der Zeit am Silvester. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Christoph Studer mit den Nachrichten.
Iran will anscheinend in den nächsten Tagen Raketentests durchführen. Geplant sei der Abschuss von verschiedenen Raketentypen, sagte ein hoher Vertreter der Marine. Damit widersprach er Meldungen der iranischen Nachrichtenagentur Fars, welche über bereits erfolgte Tests berichtet hatte. Zuvor hatte Iran mit der Schließung der wichtigen Ölhandelsroute durch die Straße von Hormuz gedroht. Dies für den Fall, dass der Westen wegen des iranischen Atomprogramms seine Sanktionen verschärfen sollte. Iran erklärte sich heute bereit, die Gespräche über sein umstrittenes Atomprogramm wieder aufzunehmen. Die USA haben mit den Vereinigten Arabischen Emiraten Waffenlieferungen vereinbart im Umfang von rund 3,5 Milliarden Dollar. Es geht um 96 Raketen zum Abfangen von Kurz- und Mittelstreckenraketen sowie um Radaranlagen, wie ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums bestätigte. Erst am Donnerstag hatte die Regierung in Washington bekannt gegeben, Saudi-Arabien für 30 Milliarden Dollar 84 F-15-Kampfjets zu liefern. Die Beobachter der Arabischen Liga haben ihre Reise durch Syrien fortgesetzt. Nach Angaben des staatlichen Radios und Fernsehens besuchten sie unter anderem die Stadt Homs. Mitglieder der Delegation verlangten den sofortigen Abzug der Heckenschützen. Die führenden Oppositionsgruppen Syriens einigten sich unterdessen offenbar auf ein Abkommen. Dabei geht es um eine demokratische Staatsform mit einem Mehrparteiensystem für die Zeit nach einem möglichen Abgang von Präsident Assad. Bei nicht bewilligten regierungskritischen Protesten haben Sicherheitskräfte in Moskau mindestens 20 Oppositionelle festgenommen. Ein massives Polizeiaufgebot hatte den Triumphplatz im Zentrum der Hauptstadt schon Stunden vor Beginn der Aktion abgesperrt. Regierungschef Wladimir Putin wünschte derweil allen Bürgerinnen und Bürgern seines Landes ein frohes neues Jahr. Die Wünsche gingen an alle, die links, rechts, oben oder unten stünden, sagte Putin. Die Proteste gegen ihn seien nichts Ungewöhnliches. In den Alpen hat es in den letzten 24 Stunden nochmals starke Niederschläge gegeben. Im Grimselgebiet etwa fielen bis zu 70 Zentimeter Schnee. Vielerorts mussten Bahnlinien und Straßen geschlossen werden aus Angst vor Lawinenniedergängen. Von der Umwelt abgeschnitten ist aktuell das Goms im Wallis, auch der Autoverlad an der Furka wurde eingestellt. Der Autoverlad vom Berner Oberland ins Wallis ist nur eingeschränkt in Betrieb. Und gesperrt ist weiterhin auch die Brünig-Pass-Linie nach einem Schneebrett. Vierschanzentournee. Tour de Ski und Spengler Cup, das traditionelle Sportmenü für Silvesterabend mit Michel Schönbächler.
Der HC Davos gewinnt den Spengler Cup. Die Gastgeber setzen sich im Finale gegen Dinamo Riga mit 3:2 durch. Nach nur 100 Sekunden ging der HC Davos durch Gregory Giarone in Führung, Peter Sikora und Pavel Brendl erzielten die weiteren Tore für Davos. Der Gastgeber holte sich damit zum 15. Mal den Titel beim Spengler Cup. Bei der dritten Etappe der Tour de Ski lief Dario Colonia im Sprint auf den fünften Platz. Der Bündner setzte sich im Schlusssprint gegen seinen größten Konkurrenten Peter Northug durch und verwies den Norweger auf den 6. Platz. An der Spitze feierten die russischen Läufer einen Vierfachsieg. Es gewann Nikita Kryukov vor Alexei Petuchov und Nikolai Morilov. Dario Colonia liegt in der Gesamtwertung 4,8 Sekunden hinter Peter Northug auf dem 2. Platz. Simon Ammann hat sich in Garmisch-Partenkirchen souverän für das Springen von morgen qualifiziert. Er sprang 131,5 Meter und belegte damit den 5. Platz in der Qualifikation.
Michel Schönbechler. Milliarden Menschen sind bereits im neuen Jahr angekommen, im Pazifikraum, in Australien oder in Asien. Als Erste begrüßten die Bewohner der Pazifikinseln das Jahr 2012. In Neuseeland zum Beispiel verdarben heftiger Regen und Stürme vielen das Feiern. Und in Japan begrüßten die Menschen nach der Tsunami- und Atomkatastrophe das Jahr des Drachen. Das Wetter. In der Nacht fällt in den Alpen noch oft Regen, im Flachland gibt es zunehmend trockene Abschnitte. Am morgigen Neujahrstag ist es im Norden meist bewölkt, Regen fällt aber nur noch stellenweise. In den Alpen wird es im Lauf des Tages zunehmend freundlich. Im Süden scheint überwiegend die Sonne. Beidseits der Alpen steigen die Temperaturen auf 8 bis 12 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Politische Manöver am Persischen Golf, wie die internationalen Sanktionen Iran in Zugzwang bringen. Der Euro ist kein Teuro, doch wen interessiert das noch jetzt in der Krise? Und empört euch, aber richtig, wie Stefan Essel die Welt verbessern will, das große Echo-Gespräch. Widersprüchliche Signale kommen zum Jahresende aus Iran, der Regionalmacht am Persischen Golf. Einerseits hält Iran seit den Weihnachtstagen viel beachtete Marinemanöver ab und will dabei auch Raketen testen, was die arabischen Anrainer, aber auch Israel und dessen Schutzmacht USA empört. Andererseits signalisiert Iran neue Bereitschaft, nun doch wieder über sein Atomprogramm zu verhandeln. Welchen Reim soll man sich darauf machen? Ich sprach darüber mit Professor Udo Steinbach. Er ist langjähriger Experte für Politik im Mittleren Osten und beriet als solcher auch die deutsche Regierung. Ich fragte zunächst nach den Manövern, die nun so hohe Aufmerksamkeit erregten. Wie außergewöhnlich sind die?
Ja, sie sind natürlich außergewöhnlich durch den Zeitpunkt, zu dem das kommt. Wir haben über die letzten Monate eine Eskalation der Konflikte zwischen Iran auf der einen Seite und der westlichen Welt, also insbesondere den Vereinigten Staaten, Israel, Europa, verfolgen können. Das ist also ein sehr sensibler Zeitpunkt. Auf der anderen Seite kommen die Marinemanöver insofern dann doch wieder nicht überraschend, als wir seit vielen Jahren wissen, dass die Marine und der Aufbau der Marine, das heißt einer Schlagkraft im Persischen Golf, aber möglicherweise auch darüber hinaus im Indischen Ozean, durchaus im Mittelpunkt des iranischen Rüstungsprogramms gestanden hat. Und das kann man nur praktizieren, indem man es eben auch von Zeit zu Zeit testet. Und dies ist so ein Test.
Und dass Iran jetzt ankündigt, dass es in dem Zusammenhang auch Raketen testen wolle, die bis nach Israel reichen könnten, ist das eine neue Dimension?
Nein, das ist auch keine neue Dimension. Auch hier spielt der Zeitpunkt eine Rolle. Es wird ja in den letzten Monaten immer wieder über einen Militärschlag seitens der Israelis spekuliert. Also irgendwo das israelisch-iranische Verhältnis ist gespannt. Aber auch hier gilt im Prinzip, dass die Entwicklung von Mittelstreckenraketen, und im Augenblick handelt es sich in erster Linie um Mittelstreckenraketen, die allerdings in der Tat Israel erreichen könnten, dies ist etwas, was die Iraner seit langem betreiben, was aber auch in den Grundzügen im Westen bekannt ist.
Zusätzliches Element, das den Westen jetzt empört, ist diese etwas salopp hingeworfene Drohung der Iraner. Sie könnten notfalls auch die ganze Meerenge von Hormuz sperren, diesen erstrangigen Transportweg also, wenn die Sanktionen weitergingen. Wie ernst ist das gemeint?
Zunächst einmal ist das zu sehen im Rahmen des Atomprogramms und dessen, was in den letzten Monaten geschehen ist, im Rahmen der Eskalation von Sanktionen gegen Iran. Also diese Drohung Irans zum gegenwärtigen Zeitpunkt, die lässt durchaus erkennen, dass die Sanktionen zu wirken beginnen, und Iran will nun alles tun, zu zeigen auf der einen Seite, wir unterwerfen uns nicht, wir haben durchaus das Heft des Handelns nach wie vor in der Hand, aber zugleich ist man bereit, wieder zu Gesprächen, Gespräche aufzunehmen, um einer Eskalation von Sanktionen, die die ökonomische Situation Irans weiter verschlechtern würden, entgegenzuwirken.
Eben ein eigenes Interesse, dass dieser Verkehrsweg für den internationalen Transport gesperrt wird, kann Iran auch nicht haben.
Nein, kann es natürlich nicht haben. Ein Großteil der iranischen Exporte gehen durch die Meerenge von Hormuz. Aber wie gesagt, hier handelt es sich um ein Drohpotenzial und hier handelt es sich auch um eine Warnung. Wenn denn Iran in der einen oder anderen Weise angegriffen würde und die Sanktionen, die Eskalation von Sanktionen betrachtet man offensichtlich bereits als eine Art von Angriff. Wenn also ein Angriff erfolgen würde, bezieht sich in erster Linie natürlich auf einen möglichen israelischen Schlag, dann sind wir bereit und in der Lage, etwas Schwerwiegendes, etwas Nachhaltiges zu tun, nämlich durch die Sperrung der Meerenge von Hormuz.
Das Säbelrasseln scheint zweiseitig zu sein. Die Iraner halten ihre Manöver ab und haben diese Rhetorik, die sie beschrieben haben. Gleichzeitig rüsten die Amerikaner ihre Verbündeten weiter auf. Meldungen über neue Waffendeals mit den Saudis oder den Emiraten sind gerade über die Nachrichtenagenturen verbreitet worden. Wie passt das ins Bild?
Ja, das passt sehr ins Bild. Iran wird zu einem Popanz aufgebaut, ob das zutreffend ist oder nicht. Iran wird zu der Bedrohung schlechthin im Nahen und Mittleren Osten. Demgegenüber tritt die Palästina-Frage zurück. Iran also eine Bedrohung nicht nur für Israel, nicht nur für den Westen, auch insbesondere für die Saudi-Araber. Die Araber, insbesondere Saudi-Arabien, aber auch andere, selbst auch Ägypten, scheinen diese Art von Logik zu akzeptieren und sind bereit, nun sehr viel Geld auszugeben, ihre eigene Abwehrkraft zu steigern. Aber sie sind auch bereit, das hat sich in den vergangenen Monaten immer wieder gezeigt, gegebenenfalls einen Militärschlag von welcher Seite immer gegen Iran, gegen das Atomprogramm hinzunehmen.
Gerade an dieser Front gibt es ja aber jetzt neue Entspannungssignale, nämlich den neuen Willen zu Gesprächen, den Teheran signalisiert in der Atomfrage. Wie ist das zu bewerten?
Ja, das glaube ich, liegt in der Logik dessen, was ich gerade andeutete. Iran beginnt die Folgen der Sanktionen zu spüren und will aus diesem Teufelskreis ausbrechen. Seit langem haben keine Gespräche mehr stattgefunden. Die internationale Gemeinschaft hat immer darauf bestanden, dass die Gespräche fortgesetzt werden. Iran hat sich geweigert und nun scheinen tatsächlich die Sanktionen dergestalt zu wirken, dass Iran offener wird für weitere Verhandlungen, ob die allerdings nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre zu etwas führen oder nicht. Aber immerhin die Logik scheint zu sein, besser zu verhandeln, als die Eskalation von Sanktionen hinzunehmen.
Einschätzungen von Udo Steinbach. Am 1. Januar, also in ein paar Stunden, wird der Euro 10 Jahre alt. Mit Korkenknallen wurde er damals als neues Bargeld empfangen. Doch der Kater ist längst da. Zwar hat die Gemeinschaftswährung der Eurozone tiefe Inflationsraten und also stabile Preise gebracht, aber jetzt in der schweren Krise, wo manche schon das Ende des Euros kommen sehen, steht diese Preisstabilität nicht mehr im Zentrum des Interesses. Thomas Oberer hat über den schwächelnden Jubilar mit Ottmar Issing und Joachim Starbatty gesprochen, zwei der bekanntesten deutschen Ökonomen, die den Euro seit seinen Anfängen begleiten.
Er kennt den Euro wie kaum ein Zweiter. Ottmar Issing. Er war zu Zeiten der Einführung des Euro Chefökonom der Europäischen Zentralbank EZB. Anfangs war Issing skeptisch, ob es mit dem Euro gelingen könnte. Seine Befürchtung, die großen wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den Euro-Ländern würden die neue Währung überfordern. Doch jetzt, nach 10 Jahren, zieht er eine positive Bilanz.
Der Euro ist ein Erfolg, er bleibt ein Erfolg. Alle Länder haben Vorteile von der gemeinsamen Währung. Die durchschnittliche jährliche Preissteigerungsrate war rund 2%. Also insofern ist der Euro ganz eindeutig eine stabile Währung.
Doch vielen Menschen ist dies nicht bewusst. Von Anfang an hing dem Euro der Ruf nach, alles massiv verteuert zu haben.
Es gab ja diese unselige Teuro-Debatte, die mit der Realität nicht viel zu tun hatte. Aber die Bevölkerung, die Menschen haben eben empfunden, dass der Preis der Brezel, sage ich jetzt mal, sich verdoppelt hat und die kauft man täglich. Die Mieten sind in Deutschland zum Beispiel so gut wie nicht gestiegen, das registriert man weniger.
Der Euro ist kein Teuro, das kann man statistisch belegen. Dieser Erfolg wird der Europäischen Zentralbank EZB und ihrer Zinspolitik zugeschrieben. Joachim Starbatty aber, der pensionierte Wirtschaftsprofessor aus Tübingen und Euro-Gegner der ersten Stunde, sieht das anders. Die EZB schmücke sich mit falschen Federn, sagt er.
Es war das verantwortliche Verhalten der Gewerkschaften. Das muss man sagen, auch wenn man die Gewerkschaften sonst nicht mag, war daran sozusagen schuld, im positiven Sinne jetzt, dass bei uns die Preise nicht gestiegen sind, dass die Zweitrundeneffekte nicht gekommen sind. Das war das Entscheidende.
Vor allem in Deutschland hätten die Gewerkschaften auf überrissene Lohnforderungen verzichtet. Ein zweiter Grund für die moderaten Preissteigerungen ist für Stabatti der Umstand, dass die Eurozone von den billigen Importen aus den Schwellenländern profitiert hat.
Weil die Emerging Markets, also die aufstrebenden Volkswirtschaften aus Südostasien und Lateinamerika, uns mit Gütern erster Qualität und zu niedrigen Preisen versorgt haben.
Damit erreichte die Eurozone als Ganzes eine überaus moderate Inflation. Die Preise blieben lange Zeit stabil. Alles schien in Ordnung. Schien. Der frühere EZB-Chefökonom Ottmar Issing sagt, es hätte eigentlich viel zu tun gegeben. Die Politiker aber hätten die Hände in den Schoß gelegt.
Man hat es sich zu leicht gemacht. Man hat gedacht, mit der Einführung des Euro ist sozusagen der schwierigste Teil des Projektes schon erledigt. Nein, mit der Einführung des Euro war die Aufgabe gestellt, dass sich alle Länder, die im Grunde noch nicht zum Teil völlig fit waren, an einer gemeinsamen Währung teilzunehmen, eben an ihren Schwächen gearbeitet haben. Geschehen ist das Gegenteil.
Vor allem die Länder im Süden lebten über ihre Verhältnisse. Ihre Inflation lag deutlich über dem Durchschnitt der Eurozone. Aber weil sie via Staatsanleihen billig an Geld kamen, konnten die Ansprüche der Menschen, die ja die Politiker wieder wählen sollten, befriedigt werden. Diese großen Unterschiede zwischen den einzelnen Euro-Ländern seien der Sprengstoff, der heute den Euro zur Explosion bringen könnte, sagt Ottmar Issing.
Die Preisentwicklung zwischen den einzelnen Ländern ist von Anfang an stark auseinandergelaufen. Die Regierungen haben den Stabilitäts- und Wachstumspakt verletzt, nicht zuletzt Deutschland und Frankreich in den Jahren 2002 und 2003. Das waren alles Dinge, die am Ende zu dieser Krise geführt haben.
Erstaunlicherweise hat sich der Euro trotz der Fehler der Politik in seiner Außenwirkung sehr gut gehalten. Gegenüber dem Dollar hat sich der Euro vom tiefsten Wechselkurs von 82 Cent kurz nach seiner Lancierung bei heute rund 1,30 Dollar eingependelt. Für Issing bedeutet dies,
dass der Euro eine stabile Währung ist, die als solche weltweit auch so eingeschätzt wird. Denn Investoren aus der ganzen Welt haben große Beträge in Euro angelegt und gedenken nicht, das Geld aus dem Euro zurückzuziehen.
Probleme bereite laut Issing aber die hohe Verschuldung der Krisenländer. Das heißt, die Investoren lassen die Finger von den Staatsanleihen der großen Euro-Schuldenstaaten. Und genau dies ist der Kern der Euro-Krise. Für Joachim Stabatti, den Euro-Gegner, sind nun radikale Lösungen gefragt.
Wir werden überleben, wenn er sich konsolidiert, wenn also die starken Länder ihn halten, die schwächeren Länder rausgehen und dann sozusagen außerhalb der Währungsunion ihre Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen. Das ist schwierig, das ist mir völlig klar, aber nur so wird es gehen.
Schwache Länder raus aus dem Euro. Mit dieser Forderung ist Stabatti unter den Ökonomen nicht mehrheitsfähig. Vielmehr fordern viele heute, dass die EZB einspringt und den Krisenstaaten ihre Staatsanleihen abkauft und damit den Druck auf diese Länder verkleinert. Doch für den ehemaligen EZB-Chefökonom Issing, der weiterhin die Preisstabilität als oberstes Ziel ansieht, kommt dies nicht in Frage.
Wir wissen aus der Geschichte, dass in dem Moment, in dem man die Notenpresse sozusagen der Politik ausliefert, das Vertrauen in die Währung verloren ist und die Zeit, bis die Inflation zu steigen beginnt, absehbar ist.
Auch Euro-Gegner Stabatti sieht die Eingriffe der EZB kritisch. Immer neues Geld in Umlauf bringen, um den Euro zu sichern, sei falsch.
Mit Doping kann man keinen Läufer auf Dauer zu besseren Leistungen bringen. Der muss dann immer wieder jetzt neues Doping bekommen und dann hört es irgendwann mal auf.
10 Jahre kennen die Menschen nun schon den Euro. Wurde er zu Beginn noch mit Böllerschüssen und Jubelfeiern begrüßt, so gibt es jetzt zum Jubiläum mitten in der Krise keine offiziellen Feiern mehr. Ottmar Issing wundert sich nicht darüber.
Ich meine, wenn man in einer Ehekrise steht, feiert man vielleicht auch nicht den Hochzeitstag, so wie man das eigentlich machen möchte.
Aber so Issing, eine Ehe sei ja auch auf längere Zeit angelegt. Und so müsse man dem Euro auch in der Krise noch eine Chance geben.
Indignez-vous, empört euch, heißt das kurze Manifest. Es wurde im letzten Jahr fast über Nacht zum Bestseller. Empörte Jugendliche um den halben Globus fanden darin Inspiration. Plötzlich waren überall die Indignados, die Indignés, die Empörten auf den Straßen, um für soziale Gerechtigkeit und gegen die Exzesse des Finanzkapitalismus zu demonstrieren. Das Manifest stammt von Stefan Essel. Der Franzose ist viermal so alt wie seine Anhänger, war schon Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg, hat das Konzentrationslager Buchenwald überlebt und eine Karriere im diplomatischen Dienst Frankreichs und der UNO hinter sich. Rudi Mäder hat in Paris mit Stefan Essel gesprochen.
Ich bin zwar alt, 94 ist ein hohes Alter, aber ich habe das Glück, noch ungefähr lebendig zu sein, habe keine großen Schwierigkeiten, weder Auge oder Ohr und vor allem Gedächtnis. Ich habe mein Gedächtnis behalten. Ich habe ein besonders schönes Gedichtsgedächtnis. Ich kann auswendig ungefähr 100 Dichtungen, Gedichte. Und das macht mich immer sehr glücklich.
Nun haben Sie mit Ihrem Werk Indignez-vous, empört euch, eigentlich für ein ganzes Jahr das Leitmotiv gegeben. Erfüllt Sie das auch ein wenig mit Stolz?
Mit Freude und natürlich gibt es immer wieder ein bisschen Stolz, aber auch mit Vorsicht. Ich bin ein bisschen davon gerührt, dass Leute diesen Titel so auffassen können, wie sie wollen. Sie haben nicht alle das Buch gelesen. Manche haben nur den Titel interessant gefunden und wollen sich dann sehr gerne empören. Wenn es darüber geht, was empört sie denn, dann müssen sie schon das Büchlein lesen. Und dann bin ich glücklich, wenn sie mit mir einverstanden sind, dass was uns empören soll, in diesem Büchlein auch angedeutet ist. Nicht zwar lange beschrieben, es ist ja ein sehr kurzer Text, aber immerhin gibt es mindestens zwei Probleme, wo es gut ist, dass man sich empören soll. Das Problem der Urarmut und dem skandalösen Reichtum von einer kleinen Gruppe, also Occupy Wall Street, 99% sind nicht mächtig und 1% regieren die Welt. Da ist eine undemokratische Situation. Dass man sich darüber empören soll, finde ich sehr wichtig. Man soll sich auch darüber empören, dass wir mit der Erde so schlimm umgegangen sind. Wir haben sie ausgebeutet in einer Art und Weise, wie es nicht weiter möglich sein kann. Wir müssen sehr vorsichtig sein, denn wenn wir so weitermachen wie in den letzten 2 Jahrhunderten, dann kann man bald nicht mehr auf diesem Planeten leben. Also das ist auch ein Grund, sich zu empören.
Diese Empörung breitet sich ja immer mehr aus. Das kam, wir haben die arabische Revolution gehabt, wir haben nachher Occupy Wall Street gehabt, wir haben jetzt in Russland Leute, die sich empören. Wie erklären sich diese Welle oder dieser Schneeballeffekt, diese Lawine, die immer größer wird?
Ich denke, wir leben in einer sehr internationalen Gesellschaft, einer globalen Gesellschaft. Und die Probleme in einem Ort dieser großen Welt sind mit den Problemen in all den anderen Orten irgendwie verbunden. Daher die Empörung kann nicht nur auf einen bestimmten Punkt der Erde gehen, sie geht schon auf der Art und Weise, wie die allgemeine Gesellschaft sich verändert hat. Vor ein paar Jahrzehnten war es noch natürlich, sich über die Probleme in einem bestimmten Land zu kümmern. Heute sind die Probleme in jedem Land mit den Problemen in all den anderen Ländern so eng verbunden. Und gerade durch die Macht der Finanz und der Wirtschaft, die ja eine globale Macht ist, da kann ein Staat nicht herauskommen, wenn die anderen untergehen. Das sehen wir gerade jetzt in Europa, nicht wahr?
Eben in Europa sind ja sehr viele auch verunsichert in der heutigen Zeit. Wo soll es hingehen? Es gibt Leute, die sagen, wir müssen irgendwie da zurück zu den Nationalstaaten, Souveränität dürfen nicht abtreten. Andere, die die Integration vorantreiben wollen. Was ist denn jetzt der richtige Weg?
Also wir sind darauf angewiesen, dass wir alle zusammenarbeiten. Wenn man sich sagt, wir können uns wieder zurückziehen in unseren eigenen Staat, selbst die Schweiz, die ja eine ganz besondere Situation in der Welt hat, weil sie sich selbst so sehr bewahrt hat. Sie ist zwar jetzt Mitglied von den Vereinten Nationen und sie hat enorm viel zu tun in der Welt, aber man könnte sich vorstellen, dass sie ganz allein ihre Zukunft antreiben würde, ohne sich mit den anderen irgendwie zu beschäftigen. Das geht auch heute nicht mehr. Also wir sind schon alle zusammen in einer globalen Welt.
Sie haben ja ein sehr bewegtes Leben, ein sehr reiches Leben. Sie waren auch Diplomat lange. Jetzt rufen Sie zur Revolte auf gewissermaßen. Der Diplomat versucht immer, Konflikte zu vermeiden. Und jetzt haben Sie fast die Rolle gewechselt ein wenig.
Also nein, ich rufe nicht zur Revolte auf. Im Gegenteil, in meinem Buch sage ich ganz klar, die Nichtgewalt, die Gewaltlosigkeit ist unser Problem und unsere Hoffnung. Die Menschen, die irgendwie dazu beigetragen haben, dass ein Fortschritt in unserem Weltgang vorgekommen ist, sind solche wie Gandhi, wie Gorbatschow, wie jetzt die Tunesier. Die haben gewaltlos sind sie vorgegangen. Also ich bin immer noch ein Diplomat und Frankreich hat mir den Titel Ambassadeur de France für mein Leben lang gegeben. Ich bin also immer noch ein Botschafter und zwar ein Botschafter des Friedens, des Zusammenarbeitens der verschiedenen Kulturen. Mein Büchlein spricht von Empörung, aber auf keine Weise für eine Revolution. Ich denke, die Ideologien, die sich bekämpft haben, das ist die Vergangenheit. In der Zukunft gehört es sich, zusammenzuarbeiten. Und darauf ruft auch dieses Büchlein auf. Nicht wahr? Das französische Indigné hat etwas mit der Würde zu tun. Wir müssen unsere Würde bestätigen. Und unsere Würde kann nur eine Würde des Friedens sein.
Okay, vielleicht noch zum Schluss. Wir stehen am Jahreswechsel. 2012 steht vor der Tür. Ganz kurz, was wünschen Sie sich und der Welt für das neue Jahr?
Ich halte dieses neue Jahr für enorm wichtig. Nicht nur, weil wir Europa behalten müssen. Und das steht gerade jetzt in Frage. Also in diesen Tagen und bestimmt auch im nächsten Jahr wird es sehr wichtig sein, die europäische Einheit weiter zu unterstützen. Es ist aber auch für meinen Staat, für Frankreich, ein sehr wichtiges Land. Wir haben da die Möglichkeit, einen neuen Präsidenten zu erwählen. Das halte ich für wichtig. Noch wichtiger wahrscheinlich der Welt gegenüber ist, was unglücklicherweise in Durban passiert ist. Kein genügender Fortschritt. Man kann hoffen, dass gerade die Rio-Konferenz im nächsten Jahr, im Jahr 2012, ein Moment sein wird, wo man Fortschritte machen kann. Hoffentlich richtige Fortschritte. Darauf rechne ich ganz besonders.
Stefan Essel, Rudi Mäder hat ihn befragt fürs Echo der Zeit vom Silvester. Verantwortlich war Judith Huber und für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.